Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 10. Februar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Schweiz führt wieder vermehrt Dublin-Abschiebungen nach Griechenland durch. Eine Gruppe Geflüchteter aus der Türkei wehrt sich nun dagegen.
Die Leute, welche aus politischen Gründen die Türkei verlassen mussten, im Griechenland nicht safe sozusagen.
Und in Brasilien trocknet der enorme Wasserverbrauch von Eukalyptusplantagen ganze Landstriche aus.
Viele ländliche Gemeinschaften berichten, dass die Flüsse austrocknen. Ganz in der Nähe gibt es sogar einen Wasserfall, der jetzt trocken ist.
Dazu hören wir später mehr in einer Reportage. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und starten mit den Ergebnissen des gestrigen Abstimmungssonntags. Sarah Heinzmann hat die Details. Fangen wir mit den Ergebnissen hier in der Stadt Bern an. Sarah, gab es da Überraschungen?
Nein, Überraschungen gab es in der Stadt Bern gestern keine. Alle 5 städtischen Vorlagen wurden von der Stimmbevölkerung angenommen. Schauen wir uns das genauer an. 3 von 4 Menschen sagten gestern Ja zur Stellvertretungsregelung im Berner Stadtparlament. Damit können sich Mitglieder des Berner Stadtrats künftig bei längerer Verhinderung vertreten lassen. Diese Neuregelung soll die Vereinbarkeit von Familie und politischer Arbeit verbessern. Ebenfalls zugestimmt hat die Berner Stimmbevölkerung der Sanierung des Hallenbads und der Kunsteisbahn Weiermannshaus. Die Bauarbeiten sollen 2027 starten und 3 Jahre dauern. Ein deutliches Ja an der Urne gab es ebenfalls zur Weiterentwicklung der Schulinformatik. Mit dem Kredit sollen neue Geräte und Schulungsmaßnahmen finanziert werden. Auch zugestimmt hat die Stimmbevölkerung dem Baukredit für den Kindergarten in Holligen. Das knappste Resultat bei den städtischen Vorlagen hat die Vorlage zum Veloverleihsystem geholt. Mit 61% der Stimmen war die Zustimmung aber hier immer noch sehr deutlich. Die Stadt Bern erweitert das Netz der Veloausleihstationen. Rund 8 Millionen Franken werden hier gesprochen.
Dann kommen wir zur kantonalen Vorlage. Bei der Solarinitiative sagte die Stimmbevölkerung deutlich Nein. Gefallen fand sie jedoch am Gegenvorschlag des Großen Rates.
Genau. Die Initiative der Grünen verlangte, dass bis 2040 alle geeigneten Dächer und Fassaden mit Solaranlagen ausgerüstet werden sollen. Der Große Rat formulierte einen gemäßigteren Gegenvorschlag. Die Solarpflicht soll nur bei Neubauten gelten und bei der Sanierung setzt der Große Rat auf Freiwilligkeit. Das kam gut an. Zur Initiative sagten nur rund 1/3 Ja und 2/3 Nein. Beim Gegenvorschlag war es genau umgekehrt. Diese kam mit 2/3 der Stimmen deutlich durch. Die InitiantInnen zeigen sich jedoch enttäuscht. Der Kanton Bern verpasste damit eine Chance, den dringend benötigten Solarausbau im Kanton Bern zielstrebig und sozialverträglich voranzutreiben und damit seine Klimaziele zu erreichen, so das Initiativkomitee. Die Stadt Bern war übrigens die einzige Gemeinde des Kantons, der die Initiative angenommen hat.
Dann schauen wir noch in die anderen Kantone.
Ja, gleich in 2 Kantonen wurde gestern über einen Mindestlohn abgestimmt und beide Kantone sagten Nein. Ein deutliches Nein gab es im Kanton Solothurn. 58% der Stimmbevölkerung sagte an der Urne Nein zur Einführung eines kantonalen Mindestlohns. Mit 51% der Stimmen sagte der Kanton Basel-Land ebenfalls Nein, wenn auch weniger deutlich als in Solothurn. Damit bleibt der Kanton Basel-Stadt der einzige deutsch-schweizer Kanton mit Mindestlohn.
Nun zur nationalen Vorlage der Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen. Diese wurde von der Stimmbevölkerung deutlich abgelehnt.
Ja, die Initiative verlangte, dass die Wirtschaft in der Schweiz nur innerhalb der planetaren Grenzen wachsen solle. Das ging der Stimmbevölkerung zu weit. Rund 70% der Stimmbevölkerung sprach sich gegen diese Vorlage aus. Die Jungen Grünen zeigen sich enttäuscht. Einmal mehr habe die Angstmacherei der Bürgerlichen und Großkonzerne ihre Wirkung gezeigt, so die Jungpartei in einer gestrigen Mitteilung.
Soweit die Resultate des gestrigen Abstimmungssonntags. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen des Tages und starten in der Stadt Bern. Heute müssen sich die BetreiberInnen der Brasserie Lorraine vor Gericht verteidigen. Der Vorwurf: sogenannte Rassendiskriminierung. Sie hätten weiße Musiker diskriminiert.
Ja, das Verfahren, da geht es um einen Vorfall, der im Sommer 2022 über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen sorgte. Ein Reggae-Konzert wurde abgebrochen, weil sich mehrere BesucherInnen unwohl fühlten wegen dem Erscheinungsbild der weißen Musiker. Diese würden sich dem kulturellen Reichtum nicht weißer Kulturen bedienen, so der Vorwurf. Die Jung-SVP reichte anschließend Anzeige gegen die Betreiber der Brasserie Lorraine ein. Der Konzertabbruch verletze die Menschenwürde der Musiker, da ihr Anspruch auf kulturelle Menschenrechte eingeschränkt werde, so die Begründung. Die BetreiberInnen der Brasserie Lorraine wurden daraufhin wegen Rassendiskriminierung gebüßt. Sie machten eine Einsprache. Der Fall wird heute, am Mittwoch und am nächsten Montag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verhandelt. Rund um den Käfigturm in der Stadt Bern wird die Straßenpflasterung instand gehalten. Bis Donnerstag dauern die Bauarbeiten, jeweils nachts, um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen, wie die Stadt Bern mitteilt. Die Oberfläche der Pflasterung sei sehr stark verformt, da die Achse von 4 Tram und 2 Buslinien frequentiert werde.
Dann kommen wir zu einer erneuten Hiobsbotschaft aus der Schweizer Metallindustrie. Swiss Metall wird die Niederlassung im solothurnischen Dornach per Ende Juli schließen.
Das Unternehmen beabsichtigt, möglichst viele Arbeitsplätze an den Standort im Berner Jura zu verlegen, das berichtet SRF. Etwa 35 der 54 Beschäftigten in Dornach dürften aber trotzdem ihre Stelle verlieren. Entlassungen werden ab Mitte März ausgesprochen.
Und dann ins Ausland.
In Kosovo wurde gewählt. Bei den Parlamentswahlen führt nach vorläufigen Ergebnissen die Partei von Albert Kurti. Kurti ist amtierender Ministerpräsident. Seine Partei erreichte allerdings nicht mehr die erforderliche Mehrheit für eine Alleinregierung. Die Wahlbeteiligung war bei 28%, jedoch äußerst tief. Am Wochenende tagten in Madrid rechte bis rechtsextreme Kräfte aus ganz Europa. Unter dem Motto «Make Europe Great Again» vernetzte sich die Rechte, eingeladen von Spaniens Volkspartei. Die geteilte Vision der selbsternannten Patrioten für Europa, eine, Zitat, «eiserne Verteidigung der Grenzen und des kulturell-christlichen Europas» und ein Aufruf gegen sogenannte «woke Kultur» und «grüne Pakte». Nicht dabei an der Tagung war die deutsche AfD. Von dem offen faschistoiden Diskurs der AfD wollen sich die Patrioten für Europa distanzieren, wohl weniger aus inhaltlichen, sondern aus strategischen Gründen, so die Deutsche Tagesschau.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Jetzt kommen wir zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag ist es bedeckt und trocken. Die Temperaturen sinken auf ca. 2 Grad. In den frühen Morgenstunden des Dienstags setzt Regen ein und hält den ganzen Tag über an. Dies bei Höchsttemperaturen von 7 Grad. Am Mittwoch ist es teilweise sonnig bei Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad.
Rabe Info.
Griechenland steht beim Umgang mit Geflüchteten in der Kritik. So hat die Europäische Kommission im Jahr 2023 ein Verfahren gegen Griechenland eingeleitet. Griechenland sei seinen Verpflichtungen aus dem EU-Recht nicht nachgekommen, so die Begründung. Im Rahmen der Dublin-Verfahren schickt die Schweiz Asylsuchende in jene europäischen Länder zurück, die gemäß Abkommen für das Gesuch zuständig sind. Bereits im Jahr 2011 hatte die Schweiz beschlossen, vorerst keine Dublin-Ausschaffungen nach Griechenland durchzuführen. Aufgrund von Bedenken zur Lage in Griechenland prüfte das SEM die Asylgesuche fortan selbst. Seit kurzem führt die Schweiz aber wieder vermehrt Dublin-Ausschaffungen nach Griechenland durch. Dies kritisiert eine Gruppe Geflüchteter. Unter dem Namen Stop Dublin Greece haben sie sich organisiert und gestern im Breitstraff mit einer Medienkonferenz über ihr Anliegen informiert. Noah Piu war vor Ort und hat nach der Konferenz mit Shafak Aykan Shimshek gesprochen.
Shafak Aykan Shimshek, Sie unterstützen die Gruppe Stop Dublin Greece. Die Gruppe fordert, dass die Schweiz nicht mehr nach Griechenland ausschafft im Rahmen des Dublin-Abkommens. Ihr sagt, dass Griechenland kein sicheres Land sei. Worauf stützt ihr euch dabei?
Ich unterstütze die Gruppe, welche Dublin negative Entscheidung bekommen haben von Staatssekretär für SEM. Und die Leute müssen wieder nach Griechenland abgeschoben werden. Und es ist doch ein Problem, weil die Leute, welche aus politischen Gründen die Türkei verlassen mussten, im Griechenland nicht safe sozusagen. Und dort, wenn sie dort fahren, dann sind sie dort dachlos und sie können vielleicht nichts finden, um was zu essen. Und sie droht auch von Griechenland wieder Türkei nachzuschicken.
Wir haben jetzt auch ein paar ZeugInnen gehört, die in Griechenland waren auf ihrer Flucht. Was haben die genau erzählt?
Im Unterwegs haben sie viel Gewalt von den Soldaten, von der Polizei und so erleben. Besonders in Polizeiwache, in kleinen Zellen müssen vielleicht 20 oder 25 Leute, inklusive Toilette, inklusive Küche, und konnten sie dort nicht einfach was essen, weil es so schmutzig ist und das auch nicht menschenrechtlich ist.
Jetzt will die Schweiz also wieder Leute nach Griechenland abschieben. Dagegen hat sich diese Gruppe jetzt formiert. Wie viele Leute sind es denn in dieser Gruppe aktuell?
In dieser Gruppe im Moment trifft 42 Leute, welche aus der Türkei gekommen sind. Aber mittlerweile werden sie mehr, weil es eine Politik von der Parlament eigentlich die Unterstützung von Staatssekretär für Migration. Und ich denke, dass viele müssen darunter leiden und deswegen mittlerweile wird diese Gruppe so groß geworden.
Es gibt ja ein Referenzurteil aus dem Jahr 2022 vom Bundesverwaltungsgericht. Darin sagt das Gericht, dass es bei besonders vulnerablen Personen eine genauere Prüfung braucht. Ansonsten können Leute wieder zurück nach Griechenland abgeschoben werden. Was hält die Gruppe von diesem Urteil?
Von diesem Urteil eigentlich fühlen sie sich nicht Ruhe, und weil die Schweiz hat bereits 40 Millionen schweizerische Franken in Griechenland gegeben, damit die Flüchtlinge wieder nach Griechenland abschieben können. Und deswegen haben sie auch Angst, weil wenn sie wieder nach Griechenland zurückkehren müssten, dann vielleicht müssten sie auch wieder in die Türkei. Und die Personen, welche in der Gruppe sind, haben echt in der Türkei politische Probleme. Und wenn sie wieder in die Türkei zurückgeschoben werden, und dann vielleicht müssen sie im Gefängnis sein. Und das ist auch ein Thema.
Was sind denn jetzt die konkreten Forderungen an das Staatssekretariat für Migration?
Eigentlich muss Staatssekretariat für Migration die Dublin-Prozess stoppen. Die Hauptforderung von der Gruppe ist es, weil sie haben viele Probleme in eigenem Land, weil sie waren schon im Gefängnis oder sie wurden schon verurteilt, weil sie nur Kurde oder nur Kurden sind oder weil nur politisch aktiv waren. Und deswegen wollen sie oder wünschen sie ein gutes Leben in einem Land eigentlich. Und deswegen die Hauptforderung von der Gruppe war Stopp Dublin.
Safak Aykan Simsek haben wir gehört. Er unterstützt die Gruppe Stop Dublin Greece und hat an der Medienkonferenz für die Gruppe übersetzt.
Rabe Info.
Brasilien ist der zweitgrößte Eukalyptusproduzent der Welt. Ein Großteil der Ernte wird zu Zellstoff verarbeitet, das vor allem in der Papierproduktion zum Einsatz kommt. Im Südwesten Brasiliens, in Mato Grosso do Sul, breitet sich die Zellstoffindustrie immer weiter aus. Die Eukalyptusplantagen verbrauchen Unmengen von Wasser und das hat gravierende Folgen für die Umwelt. Eine Reportage von Niklas Franzen vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Aus den Bäumen wird Zellstoff gewonnen. Dieses wird an Papierfirmen in die ganze Welt exportiert. Brasilien ist inzwischen auch für Deutschland der wichtigste Zellstofflieferant. Auf Anfrage erklärte das Statistische Bundesamt, dass Deutschland allein im Jahr 2023 Zellstoff im Wert von 583 Millionen Euro aus Brasilien importierte.
Die Situation ist kompliziert. Es gibt kaum noch Schatten. So erwärmt sich der Boden.
Lima ist 63 Jahre, ein hagerer Mann mit sonnengegerbter Haut. Mit im Auto sitzt seine Frau, Ana Claudia Gregorio Braguin, 51 Jahre alt. Gemeinsam bewirtschaften sie einen kleinen Hof in Mato Grosso do Sul, im Südwesten Brasiliens. Die Fahrt geht weiter. Wir halten an einer Brücke. Wir steigen aus dem Auto aus. Braguin lehnt sich über das Geländer der Brücke und zeigt nach unten.
Dieser Fluss war sehr breit. Früher haben wir hier gebadet. Das Wasser, das wir zum Trinken und für unser Essen genutzt haben, kam hierher.
Unten schlängelt sich nur noch ein schmaler Rinnsal dahin, kaum noch als Bach erkennbar.
Schau dir jetzt die Situation an. Es gibt kaum noch Wasser. Das ist wirklich traurig.
In letzter Zeit hat es in der Region kaum geregnet. Die Böden sind steinhart, Ernten verendeten. Für Braguin steht fest, die Plantagen sind daran schuld.
A nova Suzano nasceu para o mundo.
Brasilien ist der zweitgrößte Eukalyptusproduzent der Welt. Ein Großteil der Ernte wird zu Zellstoff verarbeitet, der vor allem in der Papierproduktion zum Einsatz kommt. Der größte Zellstoffkonzern der Welt kommt aus Brasilien. Er heißt Suzano, sitzt in São Paulo und wird von einer der reichsten Familien Brasiliens kontrolliert, den Pfeffers. Bisher genießt die Papierindustrie ein positives Image. Industrielle Baumplantagen werden vielerorts als nachhaltig und umweltfreundlich angepriesen. Suzano betont, auf Zertifizierungssysteme zu setzen, die nachhaltige Forstwirtschaften kennzeichnen. Die Firma gewann sogar Nachhaltigkeitspreise. In kaum einer Region ist der Vormarsch der Industrie so deutlich zu beobachten wie rund um Três Lagoas, der Heimat von Lima und Braguin. Die Stadt liegt im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, im sogenannten Cerrado. Três Lagoas, einst eine verschlafene Kleinstadt, bezeichnet sich mittlerweile selbst als Welthauptstadt des Zellstoffs. In Country-Liedern wird der grüne Goldrausch besungen. Fast alle BewohnerInnen äußern sich positiv über die Zellstoffindustrie. Sie habe Arbeitsplätze geschaffen, die Industrie verbessert und die lokale Wirtschaft angekurbelt. In Três Lagoas gibt es nur wenige Menschen, die öffentlich Kritik äußern. Eine davon ist Marine Dubus Raoul, gebürtige Franzosin, Geografieprofessorin an der Bundesuniversität von Mato Grosso do Sul. Oft ist sie in der Region unterwegs, um Interviews mit Betroffenen zu führen. Zusammen mit drei Studierenden fahren wir an diesem Vormittag mit dem Auto aus der Stadt heraus. Nach nur wenigen Minuten geht es durch Baumschluchten.
In der Zeit der Klimakrise könnte man meinen, dass neu gepflanzte Bäume etwas Positives sind. Doch diese Art von Plantagen haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Eukalyptus, ursprünglich nicht in Brasilien beheimatet, wächst zwar schnell, benötigt jedoch enorme Wassermengen. Dies erhöht auch die Waldbrandgefahr. In der ehemals wasserreichen Savannenlandschaft nehmen die Brände zu.
Die Unternehmen behaupten, dass ihre Plantagen keine Auswirkungen auf den Wasserverbrauch haben. Aber viele ländliche Gemeinschaften berichten, dass die Flüsse austrocknen. Ganz in der Nähe gibt es sogar einen Wasserfall, der jetzt trocken ist.
Auf Nachfrage erklärte Susano, das Wassermanagement werde von einem spezialisierten Team sorgfältig überwacht. Das Unternehmen verpflichte sich, die Wasserverfügbarkeit in kritischen Gebieten zu verbessern. Der Wasserverbrauch soll bis 2030 um 15% pro Tonne Zellstoff gesenkt werden. Zudem teilte der Konzern mit, erhebliche finanzielle Mittel und technische Expertise in die Brandbekämpfung investiert zu haben. Lima und Braguin leben am Rand der Bundesstraße. Ein Haus, 13 Hektar, 9 Kühe. Lima erinnert sich noch gut daran, wie die ersten Zellstofffirmen in die Region kamen. Er selbst arbeitete einst bei einem Vorläufer von Suzano.
Sie haben alles zerstört. Die Farmen machen Profit und die Natur verschwindet.
Lima geht in den Garten. Dort pflanzen sie Gemüse an. Zwischen den Beeten stehen Obstbäume. Hühner gackern in einem Holzstall. Es ist eine kleine Oase mitten im Meer aus Eukalyptus.
Das hier ist Honig. Hast du schon mal diesen medizinischen Honig gesehen, den man in der Apotheke kauft? Ratai-Honig. Doch heute sind die Bienen fast ausgestorben.
Es werde immer schwieriger, hier etwas anzupflanzen, meint Lima. Seine drei Söhne sind längst in die Stadt gezogen. Eigentlich möchten er und seine Frau hier bleiben. Auf ihrem Land. Doch wie lange das noch möglich ist, wissen sie nicht. Denn die Eukalyptusplantagen breiten sich immer weiter aus.
Wenn sich die Plantagen weiter ausbreiten, wird nichts überleben. Es werden keine Früchte wachsen, der Boden und die Flüsse werden austrocknen. Die Region wird sich in eine Wüste verwandeln, in eine grüne Wüste.
Eine Reportage von Niklas Franzen.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 10. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis morgen. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.